Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Japan in Suzuka. Und da gab es doch einige Dinge, über die wir sprechen können. Zum Beispiel, dass es kein Regenrennen gab, wie eigentlich erwartet, aber dafür einen saftigen Greifenkrimi, der für viel Spannung gesorgt hat auf den verschiedenen Positionen. Da kommen wir dann gleich dazu. Und natürlich ein formidabler Ritt von Lokalmatador Yuki Tsunoda, der sich Punkte geholt hat in seinem Racing Bull. Ja, auch die Ferrari waren stark, aber leider, aus Ferrari-Sicht leider, nur im Rennen und nicht in der Qualifikation. Da reden wir auch noch drüber. Und natürlich über das Desaster für Williams. Da ist im Moment der Wurm drin. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave.
Let's go.
Let's go.
So, Dave, wo fangen wir an? Es war dann ja doch einiges, was man hier besprechen kann. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit der Quali, oder?
Ja, kurz vor der Quali könnte man noch erwähnen, dass der arme Logan Sargeant, du hast gerade schon das Williams-Dilemma angesprochen, Logan Sargeant musste mit dem zusammengeflickten Chassis ins Rennen gehen oder ins Rennwochenende gehen, das Alex Albon in Australien geschrottet hat. Das war sicher nicht unbedingt von Vorteil. Er hatte dann in einem der freien Trainings auch noch einen ziemlich üblen Unfall. Also die Unfallserie bei Williams ging einfach in Japan straight weiter. Leider dann auch im Rennen, das werden wir sicher gleich noch erwähnen. Aber im Quali können wir zwei, drei Dinge erzählen. Ja, Lance Stroll zum Beispiel war exorbitant schlecht in Relation zu seinem Teamkollegen. Ist als 16. schon im Q1 ausgeschieden, der Lance Stroll. Man munkelt ja, er kommt irgendwie grundsätzlich mit der Strecke nicht so zurecht, was bisschen bitter ist. Das ist ja, Suzuka ist wirklich bekannt als Fahrerstrecke, als Strecke, die dann wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch trennen kann, ja, auf fahrerischer Seite. Und wenn er da gegen seinen Teamkollegen derart schlecht aussieht, wirft es kein gutes Bild auf den Kollegen. Schade, aber mei, ist halt so. Er konnte sich einigermaßen im Rennen dann vorarbeiten. Sprechen wir sicher gleich drüber. Eine schöne Überraschung im Qualifying war die Leistung von Valtteri. Was sagst du dazu? Der war im Q1 sogar Achter. Hat er nicht
Wahnsinn
ganz halten können am Ende, aber
spricht so ein bisschen dafür, dass Sauber oder Stay Kick F1, Team Sauber oder wie auch immer sie jetzt heißen.
Sauber, wirklich gut
mit dem Auto vorankommen anscheinend. Oder vielleicht gerade die Strecke, in dem Sauber extrem liegt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil da ist ja der Wurm drin. Auch die Boxenstops dieses Mal waren jetzt nicht ganz so katastrophal, aber haben im Großen und Ganzen halbwegs gut funktioniert, auch wenn sie für Formel-1-Verhältnisse sehr langsam waren dann im Rennen. Und dass er da vor allem im Vergleich zu seinem Teamkollegen so weit vorne ist, bin ich fast ein bisschen überrascht. Die sind ja normalerweise dann doch relativ nah zusammen. Also so ein großer Gap war da normalerweise selten.
Ich wiederhole. Starke
Leistung von Finn.
Suzuka trennt die Spreu vom Weizenfall. Also vielleicht könnte es daran gelegen haben.
Könnte es sein.
Valtteri ist ja ein guter.
Der ist tatsächlich ein guter. Also gerne mehr davon.
Ja, aber im Prinzip, glaube ich, müssen wir zum Quali gar nicht viel mehr Worte verlieren. Max Verstappen knapp auf Pole, das kann man natürlich noch erwähnen. Sehr stark dahinter Sergio Perez, nur knapp wenige Hundertstel Sekunden hinter Verstappen. Das war insofern krass, als dass er beim letzten Suzuka-Rennen in Japan was waren es, 5, 6, 7 Monate? Da war er noch knapp 18. hinter seinem Teamkollegen. Also Suzuka war letztes Jahr für Perez eine Katastrophe. Das war wirklich Slapstick. Wir erinnern uns, er ist dann im Rennen ausgeschieden, ist dann doch wieder mitgefahren irgendwie und hatte zwei Kollisionen, glaube ich. Dieses Jahr lief es viel, viel besser für den Mexikaner. Er war auch im Quali schon richtig gut dran. Norris mit einer super Runde auf P3. Und Vierter war dann aber auch schon Sainz. Also so schlecht waren die Ferrari auch nicht im Qualifying. Charles Leclerc war halt schlecht, aber das hatte andere Gründe. Der hat wieder mal die Reifen nicht so ganz auf Temperatur oder ins Fenster bekommen.
Eigentlich schon ein Klassiker.
Ja. Er musste dann im Q1, glaube ich, sogar schon zwei Sätze Soft verwenden, um weiterzukommen. Deswegen hatte er im Q3 nur noch einen übrig. Er ist dann entsprechend auch nur einen Run gefahren und den sicher ziemlich konservativ auf Sicherheit. Deswegen stand Charles Leclerc noch auf P8. Aber er konnte sich im Rennen trotzdem gut rehabilitieren. Und damit sage ich, glaube ich mal, lass uns dann auch wirklich zum Rennen kommen. Das ging ja mit einem Kracher los, im wahrsten Sinne.
Ja, und da kann man gleich sagen, das war ein Racing Incident. Da haben sich eigentlich alle drauf geeinigt, sowohl die Beteiligten, also ist ja auch von der FIA so bestätigt worden sozusagen. Auch da muss man nicht immer mitgehen, was die sagen. Ich bin da aber voll dabei. Also was ist passiert? Nach wenigen Kurven sind die Kameraden Daniel Ricciardo und Alex Albon, der wieder ja unfreiwillig für den nächsten Williams Crash gesorgt hat. Und auch da ist das Auto wieder relativ schwer beschädigt worden. Also die sind kollidiert. Alex Albon war da sehr weit außen an der Kurve neben Daniel Ricciardo, sehr unglücklich in einem, ja, muss man sagen, toteren Winkel. Mhm. Klar, natürlich, man muss als Formel-1-Fahrer immer rechnen, dass links und rechts neben einem, vor allem in den ersten Kurven nach dem Start, in dem Getümmel, einiges passieren kann. Aber da hat er wirklich ja, kaum Chancen gehabt. Er hätte in der Kurve vorher schon was anders laufen müssen und so weiter und so fort. Also da konnten beide eigentlich nicht wirklich was dafür und ist einfach hochgradig unglücklich und natürlich auch in beiden Fällen sehr, sehr schade, denn erstens Daniel Ricciardo war wahnsinnig nah dran an Yuki Tsunoda, der, wie wir auch gleich noch darauf eingehen werden, ein unglaublich gutes Wochenende hatte. Also besser kann man fast gar nicht performen und dementsprechend Daniel Ricciardo war da eigentlich dran und musste dann nach nicht mal einer Runde, nach nur wenigen Kurven, das Rennen aufgeben. Also sehr, sehr bitter für den Australier. Nee. Und Alex Albon, der ist normalerweise ja einer, der das Auto ins Ziel bringt. Jetzt in Australien, gut, hat er sein Auto geschrottet gehabt vor dem Rennen schon. Er durfte dann mit dem Auto seines Teamkollegen weiterfahren, der dieses Mal mit dem Auto von Alex Albon mit dem zusammengeflickten fahren durfte. Und Alex Albon hatte dann ein brandneues und hat es dann leider auch, wie eben gerade erwähnt, unfreiwillig wegschmeißen müssen. Also für Williams ist da gerade alles andere als Hochsaison. Aber auch die Zeiten werden besser. Was es aber dann für das ganze Feld bedeutet hat, war gelb und sofort rot. Also kurz gelb, dann direkt rot, sprich Rennabbruch und dann Neustart. Und weil noch nicht mal eine Runde beendet wurde, sind die Kameraden dann auch ganz normal wieder von ihren Startpositionen gestartet.
Nee, finden sie nicht. Finden sie tatsächlich nicht.
Gut, da habe ich da jetzt gerade einen Aussetzer.
Ja, das war kurz im Gespräch tatsächlich.
Ach du, nee, ich meine von der.
Ach so, du meinst, es gab einen stehenden Start.
Von stehenden Start, genau. Und ja, also das die Positionen waren, also genau, die Positionen waren nicht die gleichen wie in der ersten Runde.
Genau. Nachdem dann schon, glaube ich, ein oder sogar zwei Sektoren abgeschlossen waren, konnte man eine neue Racing Order, wie man da sagt, festlegen. Und entsprechend ging es dann in den Restart von Platz 10 für Nico Hülkenberg. Da haben wir uns schon gefreut, so, oh. Er ist am Start schon in den Punkten, weißt du noch? So, da geht was. Und dann hat er direkt Probleme bekommen.
Ja, ist direkt auf Platz 16 durchgereicht worden, hat sich dann gleich wieder der Platz 15 geholt. Ja, aber das sah dann nicht so
Probleme
gut aus.
Probleme mit dem Auto. Der Motor ist da in den Anti-Stall-Modus gegangen, der den Motor vom Abwürgen rettet sozusagen. Ja, er merkt irgendwie, Drehzahl ist irgendwie nicht, wie sie sein soll. Und dann macht er die Kupplung rein und dann, klar, wenn ihr im Auto die Kupplung drückt, geht es natürlich auch nicht vorwärts. So ging es Nico Hülkenberg auch. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob es irgendwie ein technischer Bug war oder ob dem Nico da irgendein Fehler unterlaufen ist. Also Stand jetzt weiß ich da nicht mehr. Vielleicht bist du denn Fahrerbewertungen, die wir bald aufnehmen. Ja. Vielleicht wissen wir da mehr. Und ganz kurz wollte ich da noch ergänzen, weil ich natürlich auch fragen wollte, wie du den Startunfall da gesehen hast zwischen Danny Rick und Alex Albon. Das hast du ja schon vorweggenommen und dann breit erklärt. Grundsätzlich bin ich auch dabei, das war ein Rennunfall. Ist einfach dumm gelaufen. Ja. Der Daniel Ricciardo hat dann nach links geschaut, da kam nämlich der Stroll von hinten und hat nicht bemerkt, dass sich rechts auch jemand anschleicht. So weit, so blöd gelaufen. Allerdings, und auch da kommen wir sicher in den Fahrerbewertungen nochmal genauer drauf zu sprechen, ich frage mich schon so ein bisschen, was der Alex Albon da wollte, weil außen in die Kurve hätte er nichts ausrichten können. Also er hätte eigentlich auch direkt... Er kam besser raus als aus Kurve 2, klar, er hatte mehr Drive, wie man da sagt. Aber was will er denn da? Er kann höchstens ein halbes Auto neben den Daniel Rick setzen und dann geht die Kurve nach links und dann gleich wieder rechts. Das war ja der Beginn der SS. Er hätte so oder so zurückstecken müssen. Also Schuldfrage will ich da jetzt nicht sprechen, aber ich denke, Alex Albon hätte es vermeiden können und auch müssen.
Und?
Weil er hätte ihn nicht überholen können.
Und man hätte es sicherlich auch vermeiden können, aber das ist natürlich in die Glaskugel schauen. indem man einfach andere Reifen an die Autos dran hätte montieren können. Denn, jetzt auch nochmal ganz kurz schauen, aber wenn Danny Rick nicht auf Medium, sondern auf Soft gestartet wäre, das hat er in dem Interview auch später gesagt, das hat ihm halt am Start sehr viele Probleme bereitet, weil die ganzen Soft-bereiften Autos viel besser weggekommen sind. Und das war natürlich dann auch so ein Ding, das indirekt mit reingespielt hatte. Aber gut, hätte, wäre, wenn. Wir wollen es nur mal erwähnt haben, denn das war definitiv auch ein Faktor, der mit reingespielt hat.
Ja, du sprichst da schon die Reifen an. Das ist hervorragend, denn das Rennen nach dem Restart mehr oder weniger entwickelte sich im Prinzip zu einem Reifenkrimi. Ja. Es gab unterschiedliche Strategien, was ich enorm gut fand. Dadurch gab es auch immer einen Reifen-Offset, wie man sagt. Also es waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Piloten in der Box, dann haben sich unterschiedliche Reifen geholt. Also es gab phasenweise Abschnitte, da hatten wir wirklich Piloten auf Soft, Medium und Hard draußen. Dementsprechend groß waren die Geschwindigkeitsunterschiede und das sorgt dann beiläufig natürlich auch immer für Überholmanöver. Und da haben wir zumindest in der Live-Übertragung richtig viele sehr spektakuläre Manöver gesehen, meines Erachtens nach.
Absolut.
Und zwar nicht nur DRS-unterstützte Überholmanöver, das finde ich auch immer extra gut. Es gibt ja nur eine DRS-Zone in Suzuka, das ist die Start-Ziel-Gerade. In Kurve 1 oder oft schon vor Kurve 1 gab es natürlich Manöver, aber das war relativ obvious. Allerdings haben wir auch in 130R-Reihen einige Manöver gesehen, was super riskant und krass ist, weil die Kurve eigentlich voll gefahren wird. Das ist am Ende der langen Gegengeraden. Ja. Sergio Perez hat sich da zweimal hervorgetan, hat richtig mutig reingehalten. Alter Schwede, da bleibt einem kurz mal die Luft stecken. Und auch am Ende der S's, also am Ende von Sektor 1, vor der Dunlop-Kurve, geht er dann links bergauf. Das ist die Dunlop-Kurve. Und kurz davor am Ende der S's hat zum Beispiel auch Yuki Tsunoda hervorragend überholt.
Und
er war dabei auch nicht der Einzige.
Und zu seiner Ehrenrettung möchte ich ihn erwähnen, auch Lance Stroll. Der hat da auch das ein oder andere schöne Manöver gezeigt.
Ja. Das stimmt. Also es gab schon Action auf der Strecke. Das fand ich sehr cool. Aber der richtige Krimi spielte sich an der Box ab oder an der Strategie.
Absolut.
Wie sagt man das?
Strategieabteilung.
An der Strategiefront, sehr gut. Erzähl kurz, was gab's? Wer war wie unterwegs?
Also zunächst kann man mal sagen,
Charles Leclerc erwähnt.
Charles Leclerc, ja. Charles Leclerc ist insofern besonders unterwegs gewesen, als dass er auf Mediums gestartet ist und ich weiß gar nicht, wann genau in die Box gegangen ist, aber auf jeden Fall als letzter im ganzen Feld.
Runde 26.
Das war also praktisch ziemlich genau zur Halbzeit. Und das war schon echt ein Geniestreich, muss man sagen. Das hat ihm dann, zumindest zwischendurch hat es so ausgeschaut, es hat ihm wirklich kurzzeitig sogar nach vorne gespült. Also Pitstop bereinigt dann nicht mehr, aber war dann auch kurzzeitig wirklich führend unterwegs. Und man kann sagen, also beim Restart waren dann die ersten vier, Verstappen, Perez, Norris, Sainz, alle auf Medium. Alonso, der alte Fuchs, ist dann erstmal auf Soft unterwegs gewesen, hat gegambelt. Und eigentlich bis dann auf die Hinterblinker-Teams, da gab es dann einige, zum Beispiel Haas hat eine gemischte Strategie mit Hulk auf Soft und Magnussen auf Medium gefahren. Die beiden Alpinen waren beide auf Hart unterwegs und auch die beiden Mercedes. Und bei Mercedes muss ich sagen, das hat ihnen wahrscheinlich, die wollten auf eine 1-Top-Strategie ursprünglich gehen. Das hat sehr danach gerochen.
Ja.
Und die haben sich aber verzockt, die haben dann gemerkt, das funktioniert nichts. Also Kombination Mercedes und Hart ging nicht so gut wie Ferrari und Hart. Und wenn sie, glaube ich, mit Soft gestartet wären oder zumindest mal mit Medium, da wäre wahrscheinlich mehr gegangen, denn Hamilton hat beim Start, glaube ich, auch eine Position verloren. Da haben sie schon gestruggelt so ein bisschen. Generell auch der erste Stint von Hamilton nicht besonders stark, auch im Vergleich zum Teamkollegen, hat ihn dann auch ziehen lassen müssen. Fand ich übrigens ganz fair, hat sogar selber gefragt, irgendwie soll ich ihn vorbeilassen, hat ihn da auch super vorbeigelassen. Also da gibt es auch andere, die dann nicht damit zurechtkommen, dass dann der Rookie, oder was heißt Rookie, der jüngere Fahrer.
Yuki Tsunoda.
Ja, genau. Also das war schon fair. Aber im Grunde muss man sagen, es gab viele gute und viele diskutable Entscheidungen. Zum Beispiel Norris, der ist ja dann direkt mit, ich glaube Leclerc war es, in die Box gegangen. Und das hat nicht zu seiner Strategie gepasst. Die wollten da so ein bisschen so ein Undercut anscheinend covern von Leclerc. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Also waren auch einige, die gesagt haben, das hat ihn so ein bisschen das Rennen gekostet. Ich meine, im Endeffekt ist er ja Dritter geworden, aber
Nein.
ja.
In dem Zusammenhang muss man sagen, als Charles Leclerc seinen ersten richtigen Boxerstopp gemacht hat und seinen einzigen, er war der Einzige, der wirklich eine Einstoppstrategie umgesetzt hat, in der gleichen Runde wie Norris reingegangen, aber für Norris war es bereits der zweite Stopp, ja, das muss man auch sagen. Der Charles Leclerc hat in der Rennunterbrechung sich einen frischen Medium aufgezogen. Gut, das kann man natürlich als Boxenstopp werten, aber der hatte dann halt drei Kurven drauf, der Reifen vorher, also so wirklich viel hat es nicht gebracht, aber ab dem Restart sozusagen, also naja, zwei, drei Runden weniger mit Anführungsrunde und so weiter. Es war ja dann letztendlich ein Rennen über 50 Runden und das hat Charles Leclerc dann als einziger wirklich mit einem Stopp über die Runden gebracht. Ja. Super Leistung auf jeden Fall.
Platz 4 vorgespült. Und
genau, er ist ja von 8 gestartet, er ist am Ende Vierter geworden. Auch er hat übrigens seinen Teamkollegen Carlos Sainz dann sehr nobel ziehen lassen. Die waren auf einer unterschiedlichen Strategie und klar, Sainz ist von viel weiter vorne gestartet, war dann entsprechend auch schneller unterwegs, weil er zweimal gestoppt hat. Da gab es auch gar keinen Beef zwischen den Teamkollegen, sehr, sehr gut. Worauf ich aber kurz hinaus wollte, der Ferrari war ja letztes Jahr bekannt als Reifenfresser. Und wenn Charles Leclerc auf dieser reifenmordenden Strecke als einziger Pilot im ganzen Feld eine Einstoppstrategie umgesetzt kriegt, also deutlicher kann man an die Konkurrenz nicht melden, so Freunde, wir haben das im Griff.
Also von,
gut, er musste natürlich ein bisschen managen und Pace rausnehmen, er ist nicht die ganze Zeit vollgefahren, aber es hat funktioniert und es hat ihn nach vorne gebracht, also Hut ab dafür. Ja.
Also bei Ferrari ist wirklich einiges im Kommen und da scheint auch wieder so das Näschen von Lewis Hamilton das Richtige zu sein, wenn man mal jetzt auf 2025 und danach blickt.
Oh ja.
Denn was Ferrari eigentlich weggeschmissen hat an dem Wochenende, das haben sie in der Qualifikation weggeschmissen. Sind ja da sehr schlecht gestartet. Und möchte jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, ich habe jetzt, warum auch immer, vorhin gesagt, Norris ist der Dritte geworden. Der ist bei mir irgendwie so der, der das Abo auf Platz 3 hat, aber stimmt natürlich nicht. Da ist Sainz gelandet.
Er ist als Dritter gestartet. Er ist
Dritter gestartet, genau, richtig. Ja, wollte ich jetzt nur korrigiert haben, bevor jetzt in den Kommentaren gleich irgendwie die Mistgabel irgendwie ausgepackt werden. Aber beim Zusammenfassen kann man sagen, also Ferrari hat das Rennen unglaublich gut gemanagt, nachdem es halt wirklich so schlecht gelaufen ist. Wenn wir uns mal anschauen, also Carlos Sainz ist 20 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen, was jetzt, jetzt nicht so ungewöhnlich ist grundsätzlich. Charles Leclerc war aber auch nur 6 Sekunden dahinter. Also das muss man auch mal sagen. Der hat wirklich mit dieser Strategie wahnsinnig viel rausgeholt und wenn man es mit Sergio Perez vergleicht, waren es dann plötzlich nur noch 8 Sekunden hinter den jetzt Carlos Sainz dann ins Ziel gekommen ist. Also es ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Es sind natürlich immer noch relativ große Abstände, aber wenn man mal alles einkalkuliert, war das eigentlich schon eine wirklich gute Rettung von eigentlich einem Wochenende, das nicht so gut ausgegangen wäre. Sah es nicht so aus. Ja.
Also zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, Red Bull war wieder unantastbar, schon wieder ein Doppelsieg übrigens, schon der vierte in 4 Rennen in diesem Jahr. Auch interessante Statistik. Verstappen vor Perez komplett ohne jegliche Gefahr. Dahinter wieder bärenstark Sainz und Leclerc, wir haben es erwähnt. Ferrari doch relativ eindeutig zweite Kraft, das hätte ich so nicht erwartet. Die McLaren hatten mit Reifenproblemen zu tun im Rennen, deswegen waren sie halt nicht so stark. Lando Norris 5., Oscar Piastri ist, glaube ich, 8. geworden am Ende. Fernando Alonso haben wir noch gar nicht erwähnt, mit einem saustarken Wochenende. Er war auch selbst, relativ ekstatisch. Ich meine, es war eines seiner besten Rennen überhaupt. War wirklich sehr stark unterwegs, hat sich da immer vorne irgendwie mitgemischt. Am Aston Martin waren ja auch Updates dran, neue Teile, die haben auf Anhieb funktioniert für Alonso, für Stroll leider überhaupt nicht. Alonso hatte ja nur ein freies Training letztendlich. Ja. Die haben von Freitag auf Samstag über Nacht, was sie eigentlich nicht dürfen, die Mechaniker, aber jedes Team hat einen Joker und Aston Martin hat den Joker gezogen, dass sie über Nacht an den Autos arbeiten dürfen. Dann hat man die neuen Teile auch an das Auto von Alonso gebracht. Ja, Lance Stroll durfte schon die ersten 2 freien Trainings damit bestreiten. Dann steigt der Alonso am Samstag ins Auto, hat ein freies Training. Jupp, neue Teile passen.
Das hat der Klassenunterschied.
Stellt das Ding, glaube ich, auf Rang 5 im Quali oder so. Brutal gut und fährt dann eines der stärksten Rennen. Also das war saustark. Über Mercedes haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich denke, da werden wir in der Fahrerbewertung auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Die haben ziemlich verwachst. Toto Wolff hat auch schon davon gesprochen, dass es mehr oder weniger eine öffentliche Testsession war für die Mercedes und war aber dann am Ende guter Dinge. Also man hat Dinge gelernt, Dinge gefunden. Er ist für das nächste Rennen in China dann sehr euphorisch und mit euphorisch leite ich direkt noch, ich glaube, zu unserem letzten Punkt über, bevor wir dann wirklich einen Deckel drauf machen. Yuki Tsunoda, der japanische Lokalmatador, hat sich beim Heimrennen mit Rang 10 einen Punkt geholt. Auch von ihm eine super Leistung. Und er ist in die Punkte gefahren, obwohl keiner von den Top 5 Teams ausgefallen ist. Lance Stroll war im Rennen, er war auf Rang 12 am Ende. Also er konnte tatsächlich aus eigener Kraft einen Piloten aus den Top Teams hinter sich lassen. Den Punkt hat er sich verdient, oder?
Ja, absolut. Also wenn er sich den nicht verdient hat, dann weiß ich ja auch nicht. Und man muss auch nochmal ganz klar erwähnen, was vielleicht manchmal im Fernsehen auch nicht so rüberkommt. Der Tsunoda, der ist da, der wird da richtig gefeiert. Also da sind an der Strecke wirklich ganz viele Tsunoda-Poster. Wenn du vom Flughafen rauskommst, da sind sofort riesige Tsunoda-Banner. Also der hat auch dann im Interview gesagt, dass es ohne die Fans hätte er es nicht geschafft. Ist natürlich jetzt auch eine sehr blumige Aussage auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich glaube es ihm auch ein bisschen, denn die haben ihn bestimmt ganz weit nach vorne gepeitscht. Die Fans in Japan, die sind ja wirklich auch ein ganz besonderer Schlag, immer sehr kreativ mit ihren, Verkleidungen und das Fahnenmeer am Anfang auch irgendwie. Also das ist schon sehr, sehr cool und ich glaube, das kann einen nochmal richtig beflügeln. Auf ihn hat es auf jeden Fall zugetroffen. Und er ist ja wirklich, das war ein Höllenritt, den er da hingelegt hat mit krassen Überholmanövern, fehlerlos. Und das Team, ich dachte am Anfang auch, er hat ja diesen Pitstop gehabt, wo es ihn dann plötzlich total nach vorne gespült hat. Er war in dieser Gruppe drin, mit der er gekämpft hat.
Fünf Piloten gleichzeitig
in der Box. Wahnsinn. Ne? Und er hat halt alle praktisch hinter sich gelassen, weil der Boxstop perfekt getimed und ausgeführt war. Und ich habe in dem Moment nicht realisiert, dass das alles so gut funktioniert hat. Und Tsunoda war so, hey Leute, super Arbeit, echt tolle Arbeit. Genau. Aber das sagt er ja auch oft, wenn alles schief geht, einfach nur so zynisch.
Genau.
Und eine Sekunde später habe ich dann auf die Klassifikation geschaut und gesagt, okay, das hat ja wirklich gut funktioniert und er hat es ernst gemeint.
Genau, das hat er ernst gemeint.
Also das war schon...
Ich dachte mir genau das Gleiche.
Ja, das war schon ein Moment. Und ich muss auch sagen, warum weiß ich das denn eigentlich mit diesen ganzen Postern und so? Eine Freundin, die ist an dem Grand Prix gewesen. Übrigens, glühender Yuki Tsunoda-Fan. Für die war das ein perfektes Wochenende. Japan Grand Prix rübergeflogen.
Optimal.
Hat sich das angeschaut und durfte dann ihren Helden sozusagen da sehen, wie er wirklich dann auch Punkte holt. Und mehr ging ja auch gar nicht.
Du hast also geheime Insider-Informationen.
Geheime Insider-Informationen. Natürlich hat die mir viele Yuki-Bilder dann auch geschickt, aber es ist um die Strecke rum wirklich wahnsinnig viel Richtung Tsunoda. Ist ja auch kein Wunder. Ne? Ist ja da so ein bisschen, was Formel 1 angeht, der Held da natürlich der Nation. Und einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? So ein bisschen, klar, Schumacher war erfolgreicher, aber der Hype ist schon auch da in Japan, von daher.
Aber was saugeil ist an Japan, die Fans sind super enthusiastisch und wirklich sehr drin und so sehr sie Yuki feiern, aber eigentlich hast du Fahnen und Banner für alle Piloten und alle Teams gesehen. Ja,
für Teamchefs
also
sogar.
Die sind da auch sehr fair.
Auf für was? Teamchefs sogar. Teamchefs. Leute, die Christian Horner feiern, die Toto Wolff feiern. Also
genau,
ist
dabei. Also, die sind da sehr, sehr breit aufgestellt, die Japaner, und sehr flexibel, was ihr dann Fetisch angeht, sozusagen, glaube ich. Also, das finde ich aber auch sehr gut, ne? Wenn du Schumi-Ära erwähnst, da war ja wirklich ganz Deutschland einfach nur Schumi, Ferrari oder Benetton früher. Genauso haben wir das ja jetzt in Holland oder fast schon auf jeder Strecke weltweit. Orange Army ist überall und Verstappen, aber dass du so eine Bandbreite hast an Piloten und Teamchefs sogar, die eine Nation vergöttert. Das ist schon sehr cool und da wollen wir die Japaner auch wirklich ausdrücklich nochmal loben. Sehr, sehr faire Sportsmänner und super angenehmes Publikum.
Und wahnsinnig viele
fast
Kinder.
Fast wie ihr.
Wahnsinnig viele Kinder dabei auch. Also das fand ich auch bemerkenswert. Viele, viele Babys sogar. Also das, da wird man sozusagen, da saugt man die Formel 1 mit der Muttermilch auf. Ja,
sehr cool.
Wir hoffen,
sehr
dass cool. ihr die Formel 1 auch bei uns aufsaugt. Das ist natürlich unser Ziel, dass ihr da möglichst gut informiert seid. Das soll es dann mit der Episode sehr gewesen gut. sein. Die Fahrerbewertungen mit den ausführlicheren Analysen zu den einzelnen Leistungen, die kommen morgen oder übermorgen spätestens. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich würde sagen, Dave, berühmte letzte Worte?
Ich sauge jetzt meinen Kaffee aus einer neuen Tasse übrigens. Schaut mal, was wir hier haben.
Sehr gut.
Ist das cool, wer uns auf YouTube zuschaut? Ich kann das gerade in die Kamera halten.
Mehr Formel 1.
Mehr Formel 1 ist mehr gut. Wer sagt das denn?
Tja.
Das ist ja cool. In diesem Sinne, Freunde, schönen Start in die Woche euch. Macht es gut, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.